Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der EHEC-Erreger breitet sich weiter aus. Innerhalb eines Tages stiegen die bundesweit gemeldeten Infektionen und Verdachtsfälle um 500 auf etwa 2000. Nach wie vor ist unklar, woher der Erreger kommt. In einer Sondersitzung beriet der Bundestagsausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz über die Folgen. Ministerin Aigner will sich bei der Europäischen Union für eine Entschädigung deutscher Landwirte einsetzen.
Reinhard Burger ist um seinen Job derzeit nicht zu beneiden. Eigentlich wollten sich die Bundestagsabgeordneten bei ihm Rat holen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn der Leiter des Robert-Koch-Instituts ist selbst noch ratlos.
Wir sind letztlich auf dem Stand wie in der vergangenen Woche, wo sich die Ursache auf diese drei Lebensmittel eingrenzen ließ. Aber konkret, welche Lieferwege, welche Herkunft, welche Verarbeitungsprozeduren, welche Verpackungen, die hier verantwortlich sein könnten für die Kontamination, hier gibt es derzeit keine Information.
In keinem Lebensmittel konnte der Erreger bisher nachgewiesen werden. Bis die Krankheit ausbricht, vergehen Tage, da ist das Essen schon verzehrt oder im Müll gelandet. Oft hilft es in solchen Fällen nur, die Patienten zu befragen. Doch dafür wird viel Personal gebraucht.
Möglicherweise muss man jetzt hier von der Politik das Robert-Koch-Institut verstärken, damit die mehr Menschen zur Verfügung haben, die diese Suche vornehmen.
Die Erreger, die auf spanischen Gurken gefunden wurden, sind es jedenfalls nicht. So viel steht fest. Für Schadensersatzforderungen aus Madrid sieht die Landwirtschaftsministerin aber keine Grundlage. Die Hamburger Behörden hätten erst mal zurecht gewarnt.
Hamburg hat auf spanischen Gurken EHEC-Erreger gefunden, auch wenn sie bei den zwei jetzt beprobten Gurken nicht aus diesem Stamm stammen. Aber es sind belastete Gurken und deshalb war eine Schnellwarnung auf alle Fälle ganz nach dem europäischen Recht.
Die Grünen hätten sich da mehr Zurückhaltung gewünscht. Auch am Krisenmanagement der Bundesregierung gäbe es reichlich auszusetzen.
Keiner hat den Hut auf. Es wird erstmal abgetaucht. Die Bundeslandwirtschaftsministerin hat sich tagelang nicht geäußert. Jetzt erst am Wochenende, wo der Druck immer stärker geworden ist. Und das ist nicht ausreichend.
Was die Sachverständigen heute im Bundestag zu Protokoll gaben, dürfte wenig zur Beruhigung beitragen. Auch der weitere Verlauf der Epidemie ist nur schwer einzuschätzen. Denn in frühestens einer Woche könne man wissen, ob die Lebensmittelwarnungen in die richtige Richtung gezielt haben.
Zum Thema EHEC und die Folgen haben wir eine Reihe von Hintergrundinformationen für Sie zusammengestellt auf unserer Internetseite tagesschau.de. Der frühere Serbengeneral Mladic muss am Freitag vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag erscheinen. Dann werden ihm die Richter die Anklage vorlegen und Mladic muss sich für schuldig oder unschuldig erklären. Der eigentliche Prozess beginnt aber erst später, wahrscheinlich in einigen Monaten. Heute wurde Mladic von einem Arzt untersucht und für verhandlungsfähig erklärt.
In genau so einer Zelle sitzt er nun. Ratko Mladic, der meistgesuchte mutmaßliche Kriegsverbrecher Europas. Seit gestern Abend ist er hier im Gefängnis von Den Haag. Personalien aufnehmen, Anklageschrift aushändigen. Danach wurde der mittlerweile 69-Jährige eingehend medizinisch untersucht. Er war problemlos in der Lage zu verstehen, was ihm gesagt wurde. Er war kooperativ. Konkrete Befunde können wir aber nicht veröffentlichen. Die Überstellung Mladic, sie war ein regelrechtes Verwirrspiel. Mehrere Hubschrauber tauchten über dem Gefängnis auf, mehrere Wagen rasten durch Den Haag. Das alles aus Sicherheitsgründen. Niemand sollte wissen, wo genau Mladic ist. Vor allem nicht die, die ihm Schlimmeres wünschen als bloß eine Haftstrafe. Mladics Verhaftung ist so wichtig, weil seine Verbrechen die Welt schockiert haben und ein ganzes Land zerrissen. Vor allem ein Verbrechen. Als General der bosnischen Serben soll Mladic den Mord an 8000 Muslimen befohlen haben in Srebrenica. Mord, Völkermord, Vertreibung. Die Liste der Vorwürfe gegen ihn ist lang. In Den Haag wird nun überlegt, die Anklage zu straffen, um kein endloses Verfahren zu bekommen.
Ob man dann alle Einzelfälle klären muss, das finde ich etwas schwierig zu beurteilen im Augenblick angesichts seines Krankheitszustandes. Weil entscheidend ist, glaube ich, auch, dass das Verfahren zu Ende geführt wird.
Doch die Prozesse hier in Den Haag, sie sollen Verbrecher nicht nur schnell hinter Gitter bringen, sondern auch eine historische Wahrheit schaffen. Ob Mord oder Völkermord, für Mladic Strafe wäre das wohl unerheblich. Für die Völker auf dem Balkan aber kommt es genau drauf an. Völkermord, das könnte Auslöser sein für neue Schadenersatzforderungen gegen Serbien in Milliardenhöhe.
Der NATO-Einsatz in Libyen wird um 3 Monate verlängert. Bis Ende September will das Bündnis den Kampf gegen Machthaber Gaddafi fortsetzen und erhöht damit den Druck auf das Regime. Bislang wurden etwa 3.500 Luftangriffe gegen Gaddafis Truppen geflogen. Der UN-Menschenrechtsrat wirft sowohl den Gaddafi-Anhängern als auch den Aufständischen Kriegsverbrechen vor. Ein Ermittlerteam hatte die Vorgänge im Land untersucht.
In der jemenitischen Hauptstadt Sanaa sind bei Gefechten zwischen Präsidententruppen und regierungsfeindlichen Stammesmilizen mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Einheiten der Präsidentengarde hätten das Hauptquartier einer Brigade beschossen, die für den Schutz von Regierungsgebäuden zuständig ist, so berichteten Augenzeugen. Der Kommandeur der Brigade hatte offenbar vor, sich den Rebellen anzuschließen, die Präsident Saleh stürzen wollen, hieß es. Bundeskanzlerin Merkel hat in Singapur eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit Europas mit den asiatischen Staaten gefordert. Hier sehe sie noch große Entwicklungsmöglichkeiten, sagte Merkel bei einem Treffen mit Premierminister Li. Gleichzeitig mahnte sie die Einhaltung internationaler Transparenzregeln bei Geldgeschäften an. Der Finanzplatz Singapur gilt als bedeutendster Partner Deutschlands in Südostasien. Mehr als 1200 deutsche Firmen haben sich dort inzwischen niedergelassen.
Experten der Internationalen Atomenergiebehörde haben die Reaktorkatastrophe von Fukushima untersucht. Ihr Fazit: Japan hat seine Atomkraftwerke nicht ausreichend vor den Gefahren eines Tsunamis geschützt. Lob gab es aber für das Verhalten nach der Havarie der Nuklearanlage. Das Krisenmanagement der Regierung wird als beispielhaft bezeichnet. Atomkraftgegner üben scharfe Kritik an dem Bericht.
Atomkraft sagt Danke. Der Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde, heute feierlich übergeben an die japanische Regierung, er enthält zwar kritische Punkte zur Reaktorkatastrophe von Fukushima, im Ganzen aber stärkt der Bericht Japans Atombefürworter. Atomkraftwerke können durchaus sicher sein gegen die Gewalten der Natur, man muss sie nur ausreichend schützen. 10 Tage lang hatten die Experten der IAEA Japan bereist und auch das Katastrophenkraftwerk besucht. Die Organisation gilt als Freund der Kernenergie, nicht als ihr Feind. So heißt es im Bericht zwar, die Tsunami-Gefahr sei vom AKW-Betreiber unterschätzt worden, zur viel größeren Gefahr durch Erdbeben aber schweigt die IAEA. Auch fordern die Experten eine größere Unabhängigkeit der japanischen Atomaufsicht, kein Wort jedoch zur jahrzehntelangen Klickenwirtschaft zwischen Regierung und Stromkonzernen. Atomkraftgegner sind erschüttert, denn am Ende verteilt die IAEA auch noch Lob. Die Regierung habe die Krise in Fukushima vorbildlich gemanagt. Völlig unverständlich. Wir finden desaströs, wie die Regierung mit der Katastrophe umgeht. Sie haben keine Ahnung, was in Fukushima passiert und TEPCO auch nicht. Ich glaube, die IAEA hätte zwingend ernsthafter nachforschen müssen. Ein paar Vorschläge, um die AKW sicherer zu machen und ein dickes Lob fürs Krisenmanagement. Die IAEA könnte TEPCO und der japanischen Regierung kein schöneres Geschenk machen. Der Bericht macht ihr kein Ende, sondern legt den Grundstein für viele weitere Jahre Atomkraft in Japan.
In Dresden ist der evangelische Kirchentag eröffnet worden. Er steht unter dem Motto: Da wird auch dein Herz sein, aus der Bergpredigt. Bis zum Sonntag sollen kirchliche, aber auch politische Fragen diskutiert werden, etwa der Atomausstieg und die Integration von Zuwanderern. Angemeldet haben sich dazu fast 120.000 Christen, so viele wie seit 1995 nicht mehr.
Es führen viele Wege nach Dresden zum großen Glaubensfest. Diese Pilger aus Sachsen-Anhalt kommen übers Wasser, mit dem Schiff, nicht zu Fuß.
Da könnte man natürlich kleingläubig sein und sagen, ja, warum braucht ihr überhaupt ein Schiff, ihr könnt ja übers Wasser laufen, aber das konnte nur einer.
Zehntausende feiern am Elbufer die Eröffnung des 33. Evangelischen Kirchentages. Ein gesamtdeutscher Kirchentag im Osten. Den Grundstein, so Bundespräsident Wulff, haben auch die Christen hier gelegt.
Und das ist nur möglich geworden, weil es hier in Dresden, nicht nur in Dresden, weil es in ganz Sachsen und den neuen Ländern, in Plauen, Leipzig und anderswo unter der SED-Herrschaft mutige Christen gegeben hat.
Da wird auch dein Herz sein. Das Motto des Kirchentages haben sich die Sachsen auf die Fahne geschrieben. Hunderttausende Besucher werden in Dresden erwartet. 5 Tage lang wollen sie hier beten, singen und diskutieren.
Die Krisenhaftigkeit in der Wirtschaft, in der Finanzwelt, aber natürlich auch, was die Bewahrung der Schöpfung angeht, beim Thema Atomkraft nach Fukushima.
Auch die Angst vor dem gefährlichen Darmkeim EHEC geht am Kirchentag nicht vorbei. Die Hygiene wurde verschärft, Blattsalate abbestellt. Doch das soll ihre Freude nicht trüben. Der Kirchentag in Dresden will ein Glaubensfest sein.
Der chinesische Konzern Lenovo will beim Essener Elektronikkonzern Medion einsteigen. Medion wurde als Lieferant von Aldi bekannt und stellt unter anderem PCs, Fernsehgeräte, Telefone und Autoradios her. Lenovo will mindestens 51% des Grundkapitals übernehmen für rund 630 Millionen Euro. Alle 1000 Mitarbeiter von Medion sollen weiter beschäftigt werden. Der Weltfußballverband FIFA hat seinen Präsidenten Blatter wiedergewählt. Damit geht der 75-Jährige in eine vierte Amtszeit. Einen Gegenkandidaten hatte er nicht mehr, weil sein Konkurrent Bin Hammam nach Korruptionsvorwürfen suspendiert worden war. Wegen dieses Bestechungsskandals hatte der englische Fußballverband beantragt, die Wahl zu verschieben. Dafür gab es aber keine Mehrheit.
Der Protest draußen war spärlich, der Widerspruch drinnen kaum vorhanden. Am Ende der tagelangen Schlammschlacht war alles ganz einfach. Sepp Blatter triumphierte, gewählt mit 91% der Stimmen. Wir sind glücklich, wir können glücklich sein, wir gehen nach vorne. Wir haben Lösungen und jetzt müssen wir handeln und jetzt werden wir handeln. Zuvor hatte sich ein angekündigter Fußball-Tsunami als laues Lüftchen erwiesen. Das suspendierte Exekutivmitglied Jack Warner, das angekündigt hatte, durch Enthüllungen Blatter stoppen zu wollen, knickte ein. Zudem ließ ein unbekannter Informant gestern eine Pressekonferenz platzen, auf der er beweisen wollte, dass die Vergabe der WM 2022 nach Katar mit 20 Millionen US-Dollar gekauft worden sein soll. Obwohl die Vorwürfe unbestätigt blieben, steht die Vergabe weiter in der Kritik.
Die Vergabe des Weltcups, das ist ein ganz besonderes Ereignis. Und insoweit muss auch sich die FIFA hier sagen lassen, da sind wir ein Stück zu leichtfertig gewesen.
Die Reaktion Blatters auf den Skandal, die Entmachtung des Exekutivkomitees. In Zukunft werden alle Mitgliedsverbände den WM-Gastgeber bestimmen und auch die Mitglieder der Ethikkommission benennen. Reformen, die außerhalb der FIFA auf Skepsis stoßen.
Ob es dann 208 Delegierte sind, die durch ihre Kontinentalpräsidenten gesteuert bestimmte Abstimmungen machen, das ändert auch an den Korruptionsrisiken weniger. Also insofern war das ein Schnellschuss, um überhaupt etwas zu sagen.
In Zürich erntete Blatter umso mehr Applaus, denn auch der Rubel rollt. In den letzten 8 Jahren unter Blatter hat die FIFA Rücklagen in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar angehäuft.
Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer wechselt zum FC Bayern. Die Verantwortlichen von Schalke 04 stimmten einem Transfer zur kommenden Saison zu. Damit ist das wochenlange Tauziehen um den 25-jährigen Torwart zu Ende. Neuer erhält bei Bayern München einen 5-Jahres-Vertrag. In den USA ist heute die Raumfähre Endeavour in den Ruhestand verabschiedet worden. In der Nacht landete sie nach dem letzten Flug ins All auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Nach 25 Missionen und knapp 20 Jahren Dienst soll die Endeavour jetzt in ein Museum. Im Juli schickt die NASA noch die Atlantis ein letztes Mal in den Weltraum, dann beenden die USA ihr Shuttle-Programm. Die Lottozahlen. 10, 11, 13, 20, 22, 41. Zusatzzahl 8, Superzahl 9. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 5, 7, 7, 5, 1, 9, 5. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 4, 1, 5, 9, 6, 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 2. Juni.
Hoher Luftdruck über der Mitte Europas beschert weiten Teilen Deutschlands viel Sonne. Ausnahme ist Süddeutschland. Feuchte Luft sorgt dort morgen für Wolken, am Freitag für Gewitter. Am Wochenende breitet sie sich weiter nach Norden aus und das Gewitterrisiko steigt verbreitet an. In der Nacht ziehen sich die Wolken in den Süden zurück, hier und da regnet es noch etwas. Am Tag ist es im Süden erst bewölkt, dann lockern die Wolken auf, am Nachmittag an den Alpen ein paar Schauer, in den übrigen Gebieten viel Sonne und nur ein paar lockere Wolken. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Südwesten frisch, teilweise auch stark böig. Heute Nacht 13 Grad in Niederbayern und 3 Grad im Emsland. Am Tag 18 Grad an der See und 25 Grad am Main. Am Freitag ist es freundlich, im Süden schwül, ab dem Nachmittag vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter. Am Samstag ist es im Norden weiter freundlich, in der Südhälfte ab dem Nachmittag mitunter unwetterartige Gewitter. Am Sonntag erst Sonne, dann Quellwolken, dann wieder Unwetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23 Uhr mit Tom Buro. Darin Allmacht in der FIFA, das System Blatter und Ohnmacht der Forscher, der hilflose Umgang mit dem EHEC-Erreger.